Herzliche Grüße aus der Medienhölle mit einer Einführungsepisode mit der Pilotfolge mit Philipp Nitsche und mir, Jörg Wagner. Doch vorher kleine Vorbemerkungen. Erstmal vielen Dank für die für mich unerwartete Anteilnahme an meiner Beendigung bei Radio 1 und dem Ausscheiden quasi aus dem Berufsleben. Das war wirklich sehr rührend. In der Dachlounge gab es sowas wie ein Parcours der Danksagenden. Ich kam mir vor wie der Bundespräsident mit vielen kleinen Geschenken sogar und Danksagungen, Selfies, das ganze Paket. Also nochmal vielen, vielen Dank. Das hat mich wirklich gerührt. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist auch nicht das, was man oder was ich in dem Fall bei Berufseintritt gewollt habe. Im Gegenteil, im Studio ist man ja sehr oft allein und diese plötzliche Konfrontation mit der großen Anteilnahme, also wie gesagt, das hat mich sehr, sehr stark gerührt. Dann noch zwei Korrekturen. Und zum einen habe ich irrtümlicherweise gesagt, dass der erste Titel, den ich im Radio angesagt habe, Bruce Springsteen, 1982 von mir angesagt wurde. Das stimmt so nicht. Der Titel ist zwar am 28. Dezember 1980 aufgezeichnet worden, hätte also durchaus sein können, aber veröffentlicht wurde er auf dem Fünffachalbum dann erst doch 1986. Also jetzt rekapituliere ich, dass das erst 1987 gewesen sein muss mit meiner Festanstellung beim Jugendradio DD64. Und dann noch eine zweite Korrektur, die ich aber vorsichtshalber ablese, weil das wird schon ein bisschen justiziabel. Mir ist nämlich im Interview mit der Süddeutschen Zeitung zur letzten Sendung am 27.12.2025 eine Verwechslung unterlaufen. Als ich erwähnte, dass unter der RBB-Intendantin Ulrike Demmer nachträglich eine Passage herausgeschnitten wurde, war es nicht die von mir im Interview erwähnte Stelle, sondern 1:44 zu einem Thema, das der RBB nach eigener Darstellung entfernen ließ, weil er dafür eine Unterlassungserklärung kassiert habe. Das wird hier im Podcast demnächst genauer untersucht werden. Ob diese Unterlassungserklärung wirklich den Inhalt der herausgeschnittenen Passage deckt und ob der RBB wirklich eine Unterlassungserklärung kassiert habe und sie nicht in Wirklichkeit initiiert hat, kann ich zur Stunde nicht rechtssicher darstellen. Auch weil sich der RBB geweigert hatte, mir Einblick in die Unterlassungserklärung zu geben. Vor dem Interview und auch danach. Soweit die kurzen Vorbemerkungen, damit rein in die Pilotfolge des Podcasts Die Medienhölle und natürlich auch hier, wie immer,
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Herzlich willkommen in der Medienhölle, wünscht zumindest erstmal Jörg Wagner und mir gegenüber sitzt ein mittlerweile langjähriger Kollege, den Sie vielleicht, wenn Sie das Medienmagazin bei Radio 1 2004 gehört haben, ganz sicher sogar auch in der Sendung gehört haben. Philipp Nitsche, hallo, willkommen in der Medienhölle.
Ja, Quint, ich schmurre mit dir in der Medienhölle. Du hast gerade 2004 gesagt. Ich korrigiere dich jetzt mal.
2004,
ja, habe ich 2023. Gesagt. Ist ja,
24.
Ich bin der Lehrling von Herrn Wagner. Der Herr Wagner hat mir immer eingeprügelt, dass man müsse genau sein, weil sonst ist man angreifbar. Das sind deine Worte, die ich jetzt gegen dich verwende. Aber es ist ja schön. Dafür ist ja dieser Podcast da, ja.
Genau, du bist mein Sidekick oder ich bin deiner, je nachdem, müssen wir noch auswürfeln.
Das ist doch ein Wechselspiel,
wir das werden mal sehen. Das ist eine Pilotfolge eines neuen Podcast-Projekts von uns beiden. Der RBB hat uns die nötige Freizeit dafür freigeschaufelt und das sage ich ohne Bitternis, denn irgendwann ist sowieso mal Schluss und da muss man sich überlegen, geht man der Menschheit noch weiter auf die Nerven, setzt man sich auf den Schaukelstuhl, da ich davon irgendwie überhaupt nicht überzeugt bin von diesem Schaukelstuhlkonzept, du?
Nee, bei dir sowieso nicht.
Nee, überhaupt, also generell, also dieses Möbel, was hin und her wippt, da kann man ja gar nichts machen. Also kann man noch nicht mal was trinken, weil man ständig irgendwie gegen die Wellenbewegung arbeiten muss.
Ja, wenn du denn so alt bist, dass dann dir irgendwann das erste bisschen Ohrenschmalz aus den Ohren rausrieselt.
Oh.
Das ist dann, das ist die Endstation.
Du weißt, Radios oder in dem Fall Podcast, Kino für die Ohren.
Ja, Wahnsinn, wir sind hier plastischer, Alter. Das ist ja. Wir sind ja hier nicht mehr gebunden. Das ist ja Medienjournalisten-Anarchie. Wir müssen die Hörer gleich daran gewöhnen.
Wir sind in einem
abreißen,
auf jeden Fall müssen wir das Ambiente erklären. Das gehört zu einer guten Radioreportage dazu, auch wenn es nur ein Podcast ist. Wir sitzen in einem festlichen Interieur bei einem lokalen Restaurantanbieter.
Wir verraten noch nichts, weil wir noch nicht gesponsert werden. Falls der irgendwann entdeckt, dass er mit uns populär werden könnte, dann würden wir gerne den Namen preisgeben. Sehr gemütlich. Wir liefern auch noch ein Bild nach. Wir sind also voll im Trend, was Videopodcasts anbelangt.
Ja.
Und so höllerig sieht das gar nicht aus. Vielleicht ist das der Himmel auf Erden, wo wir gerade sind. Also ich fühle mich gerade so.
Das ist unser persönlicher Rückzugsort, unser Hinterzimmer, wo wir mit seiner ganz bestimmten niederen Stimme darüber nachdenken, was wir als nächstes aushecken.
Und das, was wir als nächstes aushecken, ist tatsächlich, dass wir uns Gedanken gemacht haben. Einerseits verstehe ich den RBB, dass er Sandsäcke abwirft. Warum nicht, ne? Wenn er in einer Ballonfahrt sich fernnavigiert hat, dann macht man das als erfahrener Ballonfahrer, dann schmeißt man Sandsäcke ab. Die Frage ist nur, war es wirklich nötig oder nicht? Das wollen wir heute nicht klären, aber...
Ist ja blöd, wenn ich den Piloten rausschmeiße, dann fliegt der Ballon irgendwo in die Sonne oder so, keine Ahnung.
Nee, also das ist gar nicht mal nur die Schuld von der aktuellen Pilotin, sondern ich kann mich wirklich erinnern, seitdem ich beim OAB, SFB, RBB bin, dass immer Geld gespart wurde. Ich habe versucht, das mal zu rekonstruieren. Der richtig große Skandal war, als 2004 Multikulti eingestellt wurde.
Das ist schon wieder 2004, seit war 2008. Aber ist okay. Ist schön, dass ich glänzen kann.
Stimmt. 2004 war die Sache mit Jan Lerch. Als der im SFB-Pavillon beim Inforadio eine Art Sitzstreik machte und 4 Jahre später, du hast recht, vollkommen recht, vielleicht war es doch gut, dass der RBB mich raus komplimentiert hat. Also 2008, okay. Als Multikulti beendet wurde, hieß es schon mal, ist kein Geld da. Ne? Da ist in dem Umfeld, kann ich mich erinnern, auch Polylux verabschiedet worden mit Tita von Hardenberg. Irgendwann hat auch die hochgeschätzte Kollegin Frau Rust eine Sendung verloren, als nämlich dann Patricia Schlesinger nachfolgte. Das war irgendwie die Sache mit dem Pudel, mit dem Fahrrad. Ich habe es vergessen, wie die hieß.
Ja, wo sie mit ihrer Hundedame immer an dem Fahrradkörbchen...
Richtig.
Und da hat sie Leute interviewt. Ich fand das
ja
nett.
Ja.
War schön. Mit Barbara Schöneberger zusammen durch Westend radeln. Warum nicht?
War okay, was mich aber nicht abgeholt hat, weil ich im anderen Milieu unterwegs bin, sagen wir es mal so. Aber ich bin sowas von tolerant. Also wenn Sendungen irgendeinen originellen Ansatz haben, warum nicht? So, und dann hieß es unter Jan Schulte-Kellinghaus, irgendwie, wir müssen 20 Millionen schon wieder sparen. Ja, so, und dann wurden 20 Millionen gespart. Dann ist das System Schlesinger zusammengefallen. Dann kam Katrin Ferner und strich irgendwie 41 Millionen. So, dann kam Frau Demmer und sie sagte, wir müssen jetzt 22 Millionen. Also irgendwie so ein Hobby von neuen Pilotinnen, hier Geld zu streichen. Und man fragt sich, ehrlicherweise, der RBB bekommt aktuell rund 1,5 Milliarde von den Beitragszahlerinnen und Zahlern.
432 Millionen?
Das geht schon knapp an die 500 Millionen ran.
Ja, okay.
Ja. Weil ja, da kommt ja noch on top das Sponsoring und Werbegeld rein.
Ah, ja, ja.
Also sagen wir mal rund Pi mal Daumen 1,5 Milliarde. Und ich weiß nicht, warum das Geld nicht reicht. Es ist mir wirklich schleierhaft. Man sagt immer, die Pensionen fressen alles weg, aber das kann nicht die Erklärung sein.
Naja, ich sag's jetzt, es mögest du mir bitte verzeihen, auch wieder mit den Worten eines Menschen, der durchs Handwerk geprägt wurde. Für mich hat das schon auch viel was von einer spätrömischen Dekadenz, wo Leute Posten beziehen, wo ich wirklich nicht weiß, was die machen eigentlich. Und gibt es endlose
ja
Beratungsrunden und ich finde das alles sehr hinderlich für ein Unternehmen, was eigentlich kreativ, journalistisch am Menschen dran sein soll, weil diese Entscheidungsprozesse viel zu lang sind und die sind auch viel zu teuer, würde ich ganz praktisch einordnen wollen.
Ohne das jetzt verteidigen zu wollen, diese Strukturen sind ja nicht vom RBB erfunden worden, sondern die entstanden ja, weil uns die Besatzer das BBC-Modell geschenkt haben. Das meine ich jetzt wirklich nicht sarkastisch oder so, sondern das ist die Lehre aus dem Nationalsozialismus gewesen. Und der Rundfunk in Deutschland war traditionell immer schon ein Beamtenunternehmen. Das hängt irgendwie mit der deutschen Unternehmenskultur zusammen, ne? Die deutsche Reichspost war ja nicht jetzt irgendwie eine kreative Anstalt, sondern das war eine Behörde. Und diese Mischung aus BBC und deutschem Beamtentum ist natürlich auch der ARD zum Beispiel anzumerken. Und das zu verändern bedeutet sehr viel Reformarbeit, aber die ARD ist so robust entwickelt worden, dass noch nicht mal die AfD die ARD mit einem Schlag kaputt machen könnte.
Ja, aber jetzt mal so rein aus dem geschichtlichen Blickwinkel möchte ich dir zumindest an einer Stelle schon widersprechen. Ja, diesen Beamtenapparat gab es immer, der war schon immer recht teuer, aber dass diese Arbeitsteilung so sehr getrennt ist zwischen freien Mitarbeitern und Festangestellten in Sachen selber auch was produzieren, das ist doch erst seit, würde ich sagen, den letzten 30 Jahren so extrem. Davor war schon so, dass auch Festangestellte mehr fürs Programm gemacht haben, was also mehr von dem Geld gesehen. Ein schönes Beispiel, was ich immer wieder nenne, ist Ulf Drechsel, der Jazzredakteur, der jetzt vor ein paar Jahren in Rente gegangen ist. Das war ein Festangestellter, der hat eine Infrastruktur auch bedient, durch Anforderungen von Ü-Wagen zum Beispiel. Dadurch haben andere Gewerke auch eine Arbeit gehabt, weil noch jemand da war, der das haben wollte.
Ja, aber Ulf Drechsel ist jetzt nicht das universelle Beispiel, weil da muss man bedenken, dass hier zwei Systeme vereinigt wurden, der DDR-Rundfunk und die ARD. Und da hat man natürlich, gerade bei Radio Brandenburg, wo Ulf Drechsel nach der DDR-Zeit angestellt war, auch Kompromisse gemacht. Der Normalfall ist, dass ein Festangestellter Journalismus verwaltet und ein Freiberufler quasi sich vor die Kamera, vor das Mikrofon traut und jederzeit beendigt werden kann. Das ist ja die Idee eines freien Mitarbeiters, dass man, wenn man ein Abwechslungsbedürfnis hat oder derjenige nicht mehr so viele Hörerinnen oder Zuschauer vereinigt, dass man sagen kann, pass auf, wir trennen uns jetzt von dir. Und das ist immer noch dieser deutsch-deutschen Vereinigung geschuldet, dass hier tatsächlich auch festangestellte Programm machen. Das ist nicht üblich in der ARD.
Ja, aber so sollte es doch sein.
Nee, ja, kannst du so sehen, aber der deutsche Unterhaltungsrundfunk kommt aus einer anderen Tradition. Das ist ein Glücksfall gewesen, dass Ulf Drechsel, Olaf Zimmermann, Jürgen König nicht einfach als freie Mitarbeiter angestellt wurden, sondern dass man gesagt hat, okay, wir lösen jetzt den DDR-Rundfunk auf und du hast eine ehrenvolle Verwendung weiterhin im neuen demokratischen Gemeinwesen quasi.
Okay, den Punkt gebe ich dir. Aber wie war das, nennen wir jetzt irgendeine Landesrundfunkanstalt im tiefsten Westdeutschland? Da gab es doch in den 80ern nicht solche Stellenbezeichnungen wie strategische Entwicklung, Koordination in 20 verschiedenen Ausführungen oder sowas wie ich sage es immer in der Berufsbezeichnung schon, diese Qualitätssicherung. Ja? Wie viele Leute es mit so kryptischen Berufsbezeichnungen gibt. Ich glaube schon, dass darin auch ein Teil des Geldes versickert. Neben diesen Rückstellungen für Pension, das ist ja auch noch ein Riesenthema. Ne? Wie viel Geld ist schon direkt weg, obwohl es gerade erst da ist, weil es für Pension ausgegeben wird. Wenn man sieht, was alte Kollegen so heute in den 80ern für ein Geld kriegen, das ist der helle Wahnsinn. Also, davon kann jetzt so jemand wie du nur träumen. Ne?
Na, interessant war, also ich will das gar nicht so abwertend formulieren, irgendeine Anstalt im Westen und so. Wie gesagt, das sind Strukturen, die sind historisch gewachsen und Heike Raab, die Koordinatorin der Rundfunkpolitik der Länder, sprach mal im Interview mit mir von Wildwuchs. Das kennt jeder Gärtner. Wenn man nicht anfängt, irgendwie den Rosenstrauch zu beschneiden, dann wächst er dahin, wo er es will. Und so hat die ARD letzten Endes zwar auch unter der Selbstbeobachtung, man müsse was reformieren, dass man die Struktur verändert, die Politik war der Meinung, aber es hat eben durch die Robustheit dieser Struktur, dass 16 Ministerpräsidenten zustimmen müssen und nochmal 16 Länderparlamente, hat es bei der Reformierung des Systems in den letzten 35 Jahren, die ich beobachtet habe, hat es einfach nicht geklappt. Also signifikant voranzukommen. Es gab Reformchen, die Honorarabteilung von XY sind zusammengelegt worden oder das ein oder andere Programm wird kooperiert gemacht, so wie Cosmo. Aber das ist ja nicht der große Systemchanger gewesen. Aber beim OAB hatte man zum ersten Mal gesehen, was es bedeuten würde, auf einer grünen Wiese die ARD nochmal neu zu erfinden. Hans-Jürgen Rosenbauer war für mich ein Glücksfall. Der kam vom reichen Westdeutschen Rundfunk und wusste, wo das ganze Geld versickert. Bloß beim Westdeutschen Rundfunk, die haben Glück, dass sie ungefähr 16, 17, 18 Millionen Einwohner haben und dadurch sehr viel Gebührengeld, Beitragsgeld bekommen und sind jetzt nicht so in der Not bei ihren 5, 6, 7 Radiowellen und dem einen regionalen Fernsehprogramm so auf den Euro zu gucken. Ne? Anders als der RBB, der dieselbe Anzahl quasi von Programmen hat, rund, aber nur die Hälfte oder nur ein Drittel des Geldes. Und also er wusste, wo das Geld versickert und hat sich gesagt, wir machen jetzt eine wirklich schlanke Anstalt. Das war so eine Formulierung jener Zeit. Schlanke Hierarchien, keine großen Häuser, wo die Leute sich im Fahrstuhl anschweigen, sondern auch in der Gebäudearchitektur schon versinnlichen. Wir sind mit märkischem Ziegel erstmal geerdet. Wir schmeißen das Geld nicht zum Fenster raus, durch Glas, Stahl und sonst was, sondern zeigen uns mit der Region verbunden und sind auch dadurch mit so einer Art Bodenhaftung nah bei unserem Zuschauer, bei unserer Hörerin.
Er sagte dir in einem Interview, er möchte eine Campus-Atmosphäre schaffen.
Genau.
Mit diesem Gelände, ich erinnere mich.
Der Architekt war irgendwie ein Bekannter seiner Familie, sein Onkel oder Vater, habe ich jetzt vergessen, Architekt, und der hat das für Umme gemacht, dieses Gelände. Aber das Wichtige dabei ist, dass das eben jetzt nicht nur äußerlich in der Architektur war, sondern es waren schlanke Hierarchien. Also da war eben nicht das, was du gesagt hast, irgendwie Qualitätsmanagement sowieso und noch eine Funktion und da noch ein Ü-Wagen-Supervisor oder irgend sowas, ne? Sondern das waren alles nur Funktionen, die wirklich zum Sendebetrieb nötig waren.
Es war irre kreativ.
Dadurch waren tatsächlich natürlich auch Freiräume, weil du mehr Verantwortung hattest und konntest, also auch Radio Brandenburg und Antenne Brandenburg, das waren die beiden Hörfunkprogramme, die waren also sehr beliebt oder sind es ja teilweise, wenn man mal jetzt Radio Brandenburg mit Radio 1 als Fortsetzung versteht, bis heute noch erfolgreich.
Für mich sehr prägend war natürlich Fritz damals. Diese ganzen Radiolegenden, Holger Klein, Jürgen Kuttner, einer verrückter wie der andere, Tommy Wosch. Das war elektrisiert, ja.
Ja.
Auch Ken Jebsen, als er noch nicht verrückt war.
Das war ein Clash der Kulturen, weil, wie wir alle wissen, ist ja Fritz entstanden aus Radio 4U und Rock Radio B. Rock Radio B waren wieder DT64-Leute. DT64 war kurz vor der Abschaltung, wurde dann vom Mitteldeutschen Rundfunk im Dezember 1991 übernommen. Und das war natürlich auch, wenn junge Radiomacherinnen und Macher zusammenkommen und haben dann eine Chance, drei Radioprogramme zu machen quasi. Radio 4U, Rock Radio B und DT64. Das war ein Hörfunkfeuerwerk.
Schmelztiegel.
Naja, nicht nur das, sondern also wenn Rock Radio B auf den Frequenzen von DT64 sendete und man übergab oder wieder senden durfte, war das so ähnlich wie bei 100,6 und Radien 100, ne? Wir hatten nur nicht diese Klörungsspülung, die damals eingesetzt haben bei Radio 100. Aber es war schon ein sehr kreativer Wettbewerb, nenne ich das mal. Und aus diesem ganzen Clash ist dann letzten Endes in dieser Region Radio 1 und Fritz entstanden. Und da sind natürlich die für mich Besten der Besten dann letzten Endes gelandet. Und ja, jetzt die gehen jetzt als Boomer
genau
in die Freiheit.
Und mich als, jetzt einmal für dich sag ich's, ja, als Radionerd erfüllt das schon mit Trauer, wenn ich sehe, wie wenig danach wachsen darf, ja, in diese Richtung, in diese Freidenkende und auch wie andere mit ihrer Kreativität so beeinflussende Medienschaffende, wie wenig da nachkommen darf. Das finde ich schon schade.
Ich weiß nicht, ob das jetzt, wenn man programmprägende Leute rauswirft, ob das ein flotter Ballon ist?
Nö. Und ich bin da auch ein bisschen mehr der Pessimist, ja. Und ich sage, das wird. Andreas Müller hat das neulich sehr schön im Pop nach 8 Podcast gesagt. Er sagt, das ist das große Ausbluten von Radio 1. Und so sehe ich das auch. Als ein alter Radio 1-Hörer, der auch durchaus mal ein Fan war, aber das definitiv nicht mehr ist.
Völlig unnötig. Das hat ja schon angefangen mit Olaf Zimmermann im letzten Jahr als Festangestellter, wo man sagt, okay, die sind anders abgesichert, ne? Und das ist von vornherein klar gewesen, dass mit Renteneintritt nicht unbedingt die Möglichkeit vorhanden sein muss, ihn weiter zu beschäftigen. Aber es war bis dahin, ich sag mal, Usus, dass man sagte, okay, komm, deine Sendung hat so viel Fans. Der hat das irgendwie 38 Jahre gemacht in dem Fall. Man kennt dich bis Hollywood. Warum soll man denn die Sendung einstellen? Man wäre doch blöd, aus dem Gesicht, also aus dem Blickfeld eines Markenverantwortlichen. Kein Mensch käme doch auf die Idee, lieber Philipp, das Sandmännchen abzuschalten, nur weil es jetzt 66 geworden ist im November. Am 1. Februar ist für das Sandmännchen Renteneintritt.
Ja, na, irgendjemand kommt vielleicht doch auf die Idee, wir werden sehen.
Der wäre noch aber sowas von dämlich, so dämlich wie fast beim Ohrenbär, das wäre ja auch quasi gerade noch so gescheitert. Wollte man ja auch einstellen, jetzt wird es nur als lineare Radiosendung eingestellt, obwohl ich mir nicht klar bin, was das für einen Vorteil bringt. Weil man, wenn man einen Podcast veröffentlicht, warum kann man das nicht im Radio gleichzeitig oder umgekehrt? Ich verstehe es nicht. Also man muss ja jetzt im Radio trotzdem was spielen, weil man in der Zeit ja keinen Messton abstrahlt.
Das ist etwas, wenn ich das Medienmagazin gehört habe oder auch dafür arbeiten durfte, in so gewissen Kongressen, Podiumsdiskussionen, was mich wirklich gestört hat, dieses, wir können es ja wirklich mal neudeutsch sagen, dieses Bullshit-Bingo, dieses, wir müssen cross-medialer werden, was ist, wie so eine Nebelwolke, wo jeder reinstochern kann und sich irgendwas
darunter. Die sind ja cross-medial, das ist ja der Witz, seit 1999 gibt es ja das Medienmagazin On Demand, ja. Das war auf Twitter, bevor Radio 1 das buchstabieren konnte, auf YouTube. Es war immer mit der Zeit auf verschiedenen Ausspielwegen. Es war sogar auf dem Videotexttafel 690 folgende. Also das ist ja crossmedial. Überall da zu sein, wo die Hörerinnen und Hörer sind.
Ja, ja, aber ich rede jetzt gerade von dem Ohrenbär.
Ja, und das ist ja auch das, der Ohrenbär.
Dem nimmt man seine Crossmedialität. Das verstehe ich nicht.
Und der und andere Sendung, ich war ja kein Unikat in dem Fall, hatte das, bevor Ulrike Demmer überhaupt mit dem Jurastudium fertig war, alles begriffen. Und jetzt kommt sie und sagt, digitale Transformation, Zielbild 2028 und keiner weiß, was das sein soll.
Und vor allem, sie ziehen ein Geld zusammen und keiner weiß, was damit wirklich passiert. Sie wollen für, was hat Kathi Günther gesagt, also die ehemalige Programmdirektorin, die Vorgängerin von Robert Skopin, sie sagte, wir müssen mehr für junge Zielgruppen da sein, ablenkungssuchende junge Leute, wo ich gedacht habe, ja, aber da seid ihr schon vor 15 Jahren nicht dran gekommen und jetzt versenkt ihr einen Haufen an Geld für nichts. Das wird ja zu nichts führen, ja. Und das ohne eine Firewall, ohne dass jemand genau weiß, was deren Plan ist. Und alle Leute, die noch so ein bisschen Widerwort auch gegeben haben, gesagt haben, Mensch, das, ich teile diese Ansicht nicht. Wir sind irgendwie, ich habe es ja nun beobachtet, egal bei welcher der Wellen, verschwunden. Ja, so kann sich jeder da dritter nun seine Gedanken machen, aber es ist ja nun mal so. Was ich aber noch sagen möchte ist, was sind denn auch so ein bisschen die Zukunftsvision mit diesem Podcast?
Also wir wollen nicht jammern.
Wir wollen nämlich nicht jetzt die ganze Zeit nur sagen, dieser blöde RBB, diese Titanic, die sowieso am Untergehen, ist ja nun im Prinzip für alle klar, dass das da nicht gut läuft. Aber der Blick nach vorne, nach Innovation, auch mal nach lustigen Elementen, also es soll ja nicht immer nur bierernst sein. Ja, und eine bunte Mischung in die Welt der Medien wo man sich auch vielleicht mal einfach mal in der Reaction lustig macht oder auch mal guckt, was gibt's denn, was machen andere, ja? Man sich mal die Zeit nimmt, auch mal nach links und rechts zu gucken und sie da draußen, liebe Hörer, auch einmal mitnimmt, ja? Da freue ich mich schon sehr drauf. Also zum Beispiel ganz aktuell diese Neuausgabe von Die 100, wo man sagt, das ist schon Realsatire. Das war einfach mal 10 Minuten sich darüber genüsslich auslässt und sagt, okay, das ist jetzt aber auch okay. Und ziehen wir weiter ins nächste Themenfeld, was uns so begleitend durch die Zeiten über den Weg läuft.
Auf jeden Fall. Und wir haben auch eine Internetseite eingerichtet, wo man die Podcasts dann sammelnderweise sich anhören kann. Ansonsten versuchen wir es auf möglichst vielen Plattformen auszuspielen. Wer uns schreiben will, kann das oldschool-mäßig per E-Mail über post@medienhoelle.de mit OE und uns auch mit Anregungen und Kritik versehen oder da, wo es möglich ist, unter den jeweiligen Veröffentlichungen, wenn da Kommentarfelder sind, wie bei YouTube zum Beispiel, das lesen wir auch gerne, auf jeden Fall. Über die Länge sind wir uns noch nicht ganz klar. Es gibt so eine wissenschaftliche Untersuchung, dass so ein idealer Podcast 72 Minuten ist. Da sind wir auch gerne dabei, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an den Empfangsgeräten uns einen Tipp geben, ob wir zum Beispiel eher 4-5 Stunden machen, so wie Thilo Jung oder wie die Zeitkollegen.
Nee, das oder hört meine da nicht aus. Das kommt nicht in die Tüte.
Oder, na, aber wenn das gewollt wird, warum denn nicht?
Eine sehr weise, alte Journalistenerscheinung. Der Franz Beckenbauer, der den Medienjournalisten sagte zu mir einst, so lang wie gut. Und ich denke, das ist ja durchaus ein guter
Leser. Du meinst Helmut Lehnert.
Helmut Lehnert hat gesagt,
doch.
Die Zukunft liegt in der Vergangenheit. Nein,
der hat auch gesagt, so lange wie gut. Deswegen konnte ich ja immer argumentieren. Ich hatte ja am Anfang des Medienmagazins 2x3 Minuten in einer Stunde. Und dann habe ich das ja so ein bisschen wie Robin Hood als Rächer der Enterbten für die Hörer ausgedehnt. Und dann wurde mir gesagt, aber maximal 4,30. Und dann war nicht mehr eine exakte Minutenlänge, sondern so lang wie gut. Damit konnte man dann viel besser argumentieren, weil man, wenn man sagte, das war ja langweilig, das kann auch in 3 Minuten langweilig sein, ne? Aber es kann auch 12 Minuten spannend sein. Und das war für mich der goldene Mittelweg, um dann das Wort Musikverhältnis ganz gut auszubalancieren. Und letzten Endes hat mir ja dann auch die Hörerschaft das bestätigt durch eine wahnsinnige Treue. Ich möchte mich nochmal auf diesem Wege wirklich bei den Leuten bedanken, dass ich das überhaupt so lange machen konnte. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist ja doch furztrocken gewesen manchmal. Also diese ganzen Rundfunkbeitrags-, Medienstaatsvertrags-, Änderungsfrequenzbereichszuweisungs-, Planverordnungen, das war mir schon auch jetzt zum Schluss also wie so ein Korken im Ohr. Und ich wollte das loswerden, ne? Und hab das immer wieder dann nur als Bestätigung empfunden, solange mich jemand mit diesem dann doch drögen Zeug hören will, weil es ja auch Nachgewachsene gibt und immer wieder Leute, die nachfragten, wie ist denn das jetzt nun? Stimmt denn das, dass die Politik hier einfach Einfluss nehmen darf auf den Rundfunkbeitrag? Daran habe ich gemerkt, dass man immer wieder dasselbe erzählen muss. Also selbst so eine Sache, ganz kurz noch, ich sehe, wie du eigentlich schon voller, also da bin ich ja gespannt, ob wir überhaupt die nächsten Podcasts zusammen machen können, wenn du jetzt schon gelangweilt bist.
Komm mal, alter Mann, ja. Also ich bin heute um 3.30 Uhr aufgestanden, nach Babelsberg, kurz vor Magdeburg in dieses Radiohaus gefahren,
ja.
Hab da eine Schicht gemacht, bin nach Hause gefahren, habe mich eine Stunde hingelegt, hab eine eigene Radiosendung bei Alex Berlin.
Du hättest jetzt mein Taschentuch mitgenommen.
Meine eigene Radiosendung bei Alex Berlin gemacht. Dann mich mit dir hierher, haben wir noch schön beim Italiener uns noch
nicht so viel Privatleben hier, mein Lieber. Das ist hier ein seriöser Podcast.
Das ist ja hier kein Privatleben, das ist ja Arbeitsleben.
Aber du hast mein vollstes Bedauern.
Ja, ja.
30 Jahre jünger und jetzt schon K.O.?
Nein.
Also ich wollte nur sagen, selbst bei Angela Merkel musste man immer sagen, dass das die aktuelle Bundeskanzlerin ist, weil es, wie soll ich das sagen, es ist besser, man sagt immer wieder, wer das ist, weil man kann nicht so viel voraussetzen. Andererseits ist das Problem, die Leute sind nicht so dumm, wie manche Leute denken, dass sie dumm sind. Ne? Das ist ein ganz interessantes Phänomen.
Der nicht Hörer zu viel ist der erklären. Kunde.
Nee, das meine ich nicht. Der ist schlauer, als wir alle denken. Das ist manchmal eine hoch arrogante Art, zu sagen, wir müssen, das versteht der Hörer nicht. Der versteht das sehr gut. Aber bestimmte Dinge muss man immer wieder wiederholen, weil das nutzt sich im Alltag ab und man ist auch, ich sag mal, ja auch nicht wirklich der Experte, wenn man Mediensachen zuhört. Da sind ja noch nicht mal Leute im eigenen Laden wie der RBB sachkundig, wenn es um bestimmte Mechanismen in der Medienpolitik geht. Das mache ich nicht zum Vorwurf, ich sage nur, das ist ein hochkomplexes Verfahren. Ich brauchte auch jahrelang, um das zu durchschauen und bin gespannt, wie das jetzt aus dem RBB weitergeht. Ich werde natürlich das Medienmagazin weiterhören.
Aber wissen Sie, das ist ja, Sie brauchen sich ja gar keine Sorgen machen, weil der Herr Wagner wird ja mindestens 140 Jahre alt und dann gibt es diesen Medienhölle-Podcast auch nochmal so, sagen wir mal, 20, 30 Jahre bestimmt. Also da können Sie einfach uns hören. Dann sind Sie immer am besten informiert.
Das schon. Aber ich rate allen, misstrauen Sie auch uns. Ja. Und sammeln Sie sich Informationen überall,
Quellen,
wo Sie nur können.
So muss es
auch
sein.
Wir machen Fehler. Auch unsere persönliche Meinung ist nicht wirklich, ich sag mal, die Referenz für alles und jeden. Noch sind wir klar im Verstand, würde ich mal für mich zumindest behaupten.
Wir laden an dieser Stelle auch jeden medienschaffenden Kollegen und Kolleginnen ein, sich mit uns zu streiten.
Also aber wir laden auch Whistleblower ein.
Aber sehr gerne.
Wenn irgendjemand eine Ungerechtigkeit erfahren hat im Bereich der Medien, her damit. Es muss nicht immer der Business Insider sein.
Der Podcast heißt nicht umsonst Medienhölle. Das werden Sie in den nächsten Ausgaben sicherlich noch etwas besser erlebbar bekommen für Ihre Ohren.
Ja.
Ja.
Und mit dieser frohen Aussicht, das war ja nur eine Pilotfolge, so ein erstes Antesten und transparent machen, was eigentlich passiert ist, verabschieden wir uns jetzt, oder?
Das ist eigentlich diese Abschlussformel. Also vergessen Sie nicht Ihre Antenne.
Ja, bleibt, natürlich.
Ach, das bleibt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ja, ja.
Das ist schön. Dann bastelt das jetzt mal eine, die Folge, deine Antenne und so weiter.
Alles gut.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Ja. Schalten Sie uns wieder ein, demnächst.